Heute ein etwas ungewöhnlicheres Podcast-Setup. Thematisch gar nicht so sehr. Wir sprechen auch in dieser Folge, oder ich kann schon vorwegnehmen, in dieser kleinen Serie, über das Thema Nachhaltigkeit, über das Thema ESG. Doch was sich ändert, sind die Voraussetzungen. Und zwar ist heute nicht nur ein Gast dabei, wie sonst. Und vor allem ist die Aufnahme auch in einem gemeinsamen Podcast-Studio in Berlin-Mitte. Sonst sieht die Realität ja eher so aus, dass über Zoom oder ähnliche Programme die MP3-Spuren aufgenommen werden. Das heißt, es gab zumindest mal die Challenge, sehr, sehr viele Perspektiven unter einen Hut zu bringen, und ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Doch die viel spannendere Frage ist ja eigentlich, warum haben wir das gemacht? Hintergrund ist die Pathfinder-Studie, die die Unternehmen TLGG, Exceta und der Professor Peter Borchers von der ESCP einmal im Jahr publizieren. Dieses Jahr haben sie sich gemeinsam mit der Sine Foundation zusammengetan und sind der Frage nach der digitalen Nachhaltigkeit nachgegangen. Sozusagen die Kern- oder die Leitfrage: treibt Nachhaltigkeit Innovation? Und dafür haben sie 150 Führungskräfte im Dachraum mit Hilfe von Statista befragen lassen und haben insbesondere nach der aufkommenden CSRD, die ja auch schon in vorherigen Folgen immer mal wieder thematisiert wurde, gefragt: Sind Unternehmen gut auf diese vorbereitet? Wie gut sind sie auf diese vorbereitet? Ist Nachhaltigkeit eher noch regulatorische Pflicht oder schon unternehmerische Verantwortung? Die Ergebnisse dieser Studie, oh Wunder, liefern Antworten auf genau diese Fragen. Und deshalb habe ich mich sehr für diese Studie interessiert, weil ich dachte, okay, diese Antworten könnten ja nicht nur vielleicht für mich ganz spannend sein, sondern auch für viele, viele weitere mittelständische oder große Unternehmen da draußen, die sich gerade genau mit diesen Fragen umtreiben und vielleicht ein Gefühl dafür kriegen wollen, wo sie vielleicht im Vergleich zu anderen stehen. Neben den Gästen, die heute dabei sind, ich kann schon mal vorwegnehmen, das ist der Niklas Peulen, ist Lead Product Manager bei Exceta, das ist der Aurel Stenzel, er ist Co-Founder und Co-Chairman der Sine Foundation, der Peter Borchers, hatte ich schon gesagt, der selbst in beratender Funktion für einige Großunternehmen in Deutschland tätig ist und ihnen hilft, ihre Bemühungen rund um das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit Startups gemeinsam aufzusetzen und zu professionalisieren. Und zu guter Letzt der gute Benedikt, der Business Unit Leader für Product und Venture Building bei TLGG ist. Also eine sehr bunte Runde. In weiteren Folgen in dieser kleinen Serie, ja, tatsächlich wird es nicht nur diese eine Folge geben, wo wir heute mal die Kernergebnisse dieser Studie diskutieren, sondern es werden noch weitere Folgen mit den Gastbeitragenden, die auch in der Studie zu Wort kommen. Das sind unter anderem Partner von Unternehmen wie Planet A, der Deutschen Bank, Swiss Asset Life oder Enu Capital, aber auch PolitikerInnen, DAX-Vorstände etc. pp. Das heißt, hier wird es eine relativ bunte Reise durch verschiedenste Themen der Nachhaltigkeit geben. Schon gesagt, die Herausgeber der Studie sind heute bei mir zu Gast im Podcast, worüber ich mich sehr gefreut habe. Vielen Dank nochmal für die Einladung an das TLGG-Team. Und im Weiteren werden wir die Studie weiter thematisieren und auf die Feinheiten, auf die Kleinigkeiten eingehen. Den Link zu der Studie findet ihr natürlich hier in den Shownotes. Das heißt, wenn euch die sehr konkreten Zahlen interessieren, wenn ihr neben denen, die wir gleich im Podcast erwähnen und diskutieren, noch weitere spannend finden, euch zurechtfinden wollt in dem Dschungel CSRD im deutschen Mittelstand oder in deutschen Unternehmen, dann klickt gerne einmal auf die Studie, schaut euch diese an. Sie ist kostenfrei verfügbar und birgt sicherlich die ein oder andere ganz spannende Zahl und Erkenntnis. Jetzt habe ich wahrscheinlich länger geredet als jemals zuvor und hoffe, dass ich ein bisschen Lust und Laune machen konnte auf die gemeinsame Folge. Mir hat sie großen Spaß gemacht und jetzt sende ich quasi live in das Podcast-Studio in Berlin-Mitte. Ab geht's, ab in die Folge. Für mich ist heute ein recht ungewöhnliches Setup. Normalerweise sitze ich in meinem kleinen Zimmer in der Nähe von Bielefeld, um Podcast aufzunehmen, und in der Regel sitzt mir da in Zoom eine Person gegenüber. Das Blatt hat sich heute gewendet. Wir sitzen zu viert in einem Berliner Podcast-Studio. Den Hintergrund des Ganzen habt ihr schon im Einspieler ganz kurz gehört. Und wir wollen heute über die erschienene Pathfinder ESG-Studie sprechen und mal sehen, wo steht eigentlich der Mittelstand, wo stehen die deutschen Unternehmen gerade in Bezug auf ESG. Ich habe schon angekündigt, ich sitze hier nicht alleine, sondern zu viert. Links neben mir, das kann man jetzt auf der Tonspur nicht sehen, aber um ein Bild bei den Zuhörenden zu schaffen, links neben mir sitzt Niklas, du bist Lead Venture Architect bei Exceta und du hast auch, oder ihr habt auch an der Studie mitgewirkt. Lass uns da mal reinstarten. Erstmal vielleicht ein, zwei Sätze zu dir, zu Exeter und vor allem, wie du auf die Studie heute blickst.
Ja, freut mich heute hier zu sein. Ich bin 4,5 Jahre bei Exeter, bin da im Produktbereich in der Softwareentwicklung und leite Tech, UX und UI-Teams. Exeter selber ist 2005 gegründet, hat ca. 1200 Mitarbeitende. Der Großteil von uns sind EntwicklerInnen. Was sehr spannend ist, weil wir dadurch nicht nur irgendwie die strategische Sicht auf Sachen betrachten, sondern auch die Umsetzung hinten raus.
Gab es für dich sowas wie eine überraschendste Erkenntnis?
Aus der Studie jetzt?
Ja.
Ja, also ich fand grundsätzlich sehr überraschend, dass viele Unternehmen irgendwie das gesamtheitliche Bild als mit einer großen Unsicherheit betrachten. Wir hatten eine große Diskrepanz zwischen Chance oder Risiko. Also die meisten Unternehmen haben gesagt, ja okay, wir sehen das schon als Chance. Oder sie haben halt noch eine große Unsicherheit, wie sie damit umgehen sollen. Und ich glaube, das bietet halt auch viel Innovationspotenzial jetzt für die Zukunft.
Da werden wir gleich noch etwas verstärkter darauf eingehen. Remote zugeschaltet ist uns heute Aurel von der Sine Foundation, ein Begriff, der mir schon häufiger oder ein Unternehmensname, der mir schon häufiger über den Weg gelaufen ist. Ich verbinde euch primär mit dem Thema Datenaustausch, Lieferketten, Transparenz, Lieferketten. Da schließt sich dann auch der Kreis zu einer ESG-Studie. Vielleicht magst du aus deinem Blickwinkel noch mal teilen, was für euch insbesondere das Spannende war, daran mitzuwirken und vielleicht auch mit welchen Gedanken und Thesen ihr reingegangen seid.
Ja, sehr gerne. Danke, Louis, auch für die Einladung heute. Bisschen vorweggeschickt, ich selber bin kein ESG-Experte, sondern komme sehr, sehr stark aus dem Daten- und Tech-Bereich, wie eigentlich viele bei uns aus der Sine Foundation. Und deswegen schauen wir eigentlich auf diese Nachhaltigkeits-Challenges wie ESG oder Lieferkettengesetz auch wirklich mal aus der Datenperspektive und sehen das als Daten-Challenge. Und das war auch so ein bisschen, was unsere Thesen getrieben haben. Das Spannende nämlich jetzt bei ESG ist, dass es jetzt nicht mehr nur noch um Datenaustausch im Unternehmen geht, sondern über Unternehmensgrenzen hinweg. Und wir arbeiten in einem sehr, sehr großen Verbund der Partnership for Carbon Transparency schon mit sehr, sehr großen Konzernen zusammen, die sich diesen Problemen annehmen. Unsere Studie war aber sehr stark vor allem auf den Mittelstand fokussiert. Ja, und das hat uns eben natürlich auch sehr interessiert, wie weit ist da schon der Mittelstand. Und Treiber für unsere Thesen waren dann eben genau, also tauschen die kleinen Unternehmen auch schon Daten aus, wie gut funktioniert das, welche Probleme haben die, haben sie schon die Transparenz, die sie benötigen. Und ich glaube, da haben wir auch ein paar ganz spannende Einsichten gefunden.
Ich stell dir eine recht ähnliche Frage wie gerade Niklas. Gab es für dich etwas, wo du mit reingegangen bist oder mit einer These, mit der ihr reingegangen seid und wo du jetzt sagen würdest, ah okay, hat sich auf spannende Art und Weise bewahrheitet oder eben nicht bewahrheitet?
Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage von der Perspektive. Da haben wir auch in der AutorInnen-Gruppe immer stark diskutiert, ob das jetzt positive Ergebnisse waren oder nicht. Ich war tatsächlich vom Vernetzungsgrad, auch wenn die absoluten Zahlen jetzt noch nicht super hoch sind, doch positiv überrascht, weil ich dachte ehrlicherweise, dass die Ergebnisse noch deutlich katastrophaler wären und dass noch viel, viel weniger Unternehmen schon angefangen hätten, Daten auszutauschen. Also auch wenn diese Zahlen jetzt noch nicht super hoch sind, war ich doch positiv überrascht, dass einige von der 150 Unternehmen das schon tatsächlich angefangen haben. Und das fand ich eigentlich sehr positiv.
Lass uns auf die Zahlen, die ihr auch dann erhoben habt und jetzt auch ausgewertet habt, gern gleich nochmal eingehen, weil ich glaube, dann wird es vor allem auch nochmal sehr greifbar für alle zu verstehen, okay, was passiert eigentlich, wo kann ich mich vielleicht auch einordnen als Unternehmer? Es ist ja auch, so wie ich wahrnehme, eine hohe Unsicherheit in dem Space und da die Sicherheit zu haben, ah okay, wie stehe ich vielleicht im Vergleich, im Benchmark, könnte durchaus spannend sein. Niklas, du hast eben schon ein-, zweimal das Wort Chance mit in den Mund genommen, was mich nicht verwundert hat, aber wo ich sehr dankbar war, dass es dran stand, weil wenn ich jetzt auf Handelsblatt oder auf ähnliche Plattformen gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich eher lesen, okay, der administrative Aufwand, wir müssen mehr gestalten und weniger administrieren, so alles Teil der Wahrheit, aber ich habe jetzt nicht die genaue Anzahl des getrackt, wie häufig das Wort Chance auch in dem Bericht vorkam, aber es kam vor und jetzt hole ich dich mit in den Runde, Benedikt, du bist von TGG und leitest dort das Venture Building. Wie guckst denn du auf diese Chancenseite? Also gibt es da etwas, was für dich auch so, ja, wie die Schuppen von den Augen gefallen sind, dass du gesagt hast, okay, das musst du jetzt eigentlich machen. Was hat es mit Chancen in dem Kontext genau auf sich?
Ja, erstmal Gruß in die Runde. Vielen Dank, dass wir hier auch dabei sein dürfen. Und ich meine, vor allem ein großartiges Ergebnis, dass wir diese Studie in der kurzen Zeit und auch mit der Tiefe ausarbeiten konnten. In Richtung Chancenspace, also weil die Frage ja vorhin auch war, was hat uns überrascht? Am Ende das, was mich am meisten überrascht hat, war, dass wir eigentlich immer mit dem Bauchgefühl reingehen, die großen Corporates sind eigentlich die großen Innovationstreiber in diesem Space, weil sie es müssen. Und das, glaube ich, haben wir in der Studie gesehen, das ist auch so. Allerdings ist es so, dass die immer noch mehr machen sollten und könnten, während die, die im Mittelstand arbeiten, normalerweise dann als Zulieferer mitziehen müssen und als Zulieferer auch mit innovieren müssen, da im Datenaustausch in der Pflicht sind, aber nicht per se die Innovationstreiber dann auch sein können, weil es eben um große Netzwerkeffekte, um große Transformationen von Lieferketten auch geht. Und weil du jetzt gerade auch schon auf die Wachstumsperspektiven eingegangen bist, also wir sehen als Innovationsberatung bei TLGG sehr viele Chancenfelder, vor allem im Bereich in der Vernetzung der Lieferketten, weswegen wir auch viel mit Aurel und der Sine Foundation zusammenarbeiten, aber auch im Bereich von Marke und Kommunikation. Das heißt, sobald man Transparenz schafft, gibt es Möglichkeiten, mit der Marke neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Beispiele dafür sind zum Beispiel Möglichkeiten wie Rolex ist ein gutes Beispiel, die gebrauchte Uhren wieder in neuen Programmen auf den Markt bringen. Das sind die Themen, die man nur schaffen kann, indem man Lieferkettentransparenz schafft und dann eben diese Wachstumstreiber auch versteht und in der Tiefe umsetzt.
Ich glaube, wir kommen dann, und das Beispiel zeigt es ja auch sehr, sehr schön, auch zu so vielleicht Trendbegriffen wie vertikale Integration und so, also Wertschöpfungsketten nochmal anders zu denken und auch zu gucken, wie kann ich mich als Unternehmen neu aufstellen. Und gerade beim Thema Innovation möchte ich dich, Peter, gern auch noch mit in die Runde holen, weil du Professor bist an der ESCP, bist selbst sehr aktiv im Gründungs- und Beratungsumfeld, hast da schon einiges gesehen. Ich bin jetzt mal so ein bisschen ketzerisch und sage, okay, eigentlich wird uns ja in Deutschland vorgeworfen, dass Wissenschaft und Startup nur so semi-gut funktioniert und vor allem Kollaboration zwischen etablierten Unternehmen und Startups nur so semi-gut funktioniert. Wie ist das im Bereich Nachhaltigkeit und was war vielleicht auch dein Blick auf die Studie und was war für dich das, wo du, mit welchem Gefühl du jetzt rausgehst?
Okay, ja, grüß dich erstmal in die Runde. Danke auch von mir, dass ich dabei sein darf. Im Rahmen der Professur beschäftige ich mich in der Tat damit, wie große etablierte Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten und umgekehrt und wie beide Seiten voneinander profitieren können. Und auch in meiner täglichen Beratungspraxis mache ich das. Das heißt, ich gehe ganz konkret in Unternehmen rein, helfe denen, Startup-Partnering-Vehikel aufzubauen, Venture-Capital-Vehikel aufzubauen und zu betreiben. Und wenn man jetzt mal schaut auf den heutigen Status, wo wir stehen, ist es so, diese enge Zusammenarbeit zwischen klein und groß, also zwischen Startups auf der einen Seite und großen etablierten Unternehmen auf der anderen Seite, ist noch eine relativ neue Disziplin. Mhm. Im Grunde genommen wurde es vor 10, 12 Jahren in der Art, wie es heute betrieben wird, eigentlich erst gestartet. Und dementsprechend, glaube ich, kann man sagen und beobachten, dass bis heute im Wesentlichen die Innovationsführer dieses Tool für sich nutzen. Nun ist es so, dass ESG offensichtlich ein noch jüngeres Thema ist und das zeigt auch dadurch gewissermaßen, ja, oder es ist gewissermaßen logisch, dass eben noch weniger Unternehmen, etablierte Unternehmen, Startups verwenden, um ihre ESG-Stärke weiterzuentwickeln. Damit komme ich jetzt zur Studie. Wir haben in den Zahlen gesehen, dass da noch viel, viel Luft nach oben ist. Und wir werden wahrscheinlich auch gleich nochmal genauer drüber reden.
Viel Luft nach oben braucht immer eine Absprungbasis. Wo stehen wir eigentlich? Das ist jetzt meine Brücke. Lass uns vielleicht mal auch gern chronologisch, ich durfte die Studie ja schon lesen, auch durch die Themen gehen, die ihr dort behandelt habt. Ich glaube, was offensichtlich ist, dass das Thema allgegenwärtig ist, ist offensichtlich, dass jeder in irgendeiner Art und Weise sich damit beschäftigen sollte im betriebswirtschaftlichen Kontext. Was heißt noch längst noch nicht, dass es passiert? Ich schiele schon wieder auf meine Linke. Niklas, wenn wir auf den Status quo blicken, habe ich jetzt das Privileg, dass ich erstmal eine These in den Raum stellen darf und du hast die Zahlen und kannst sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich nehme wahr, dass die Regulatorik rund um die CSRD, also den EU Green Deal, gerade relativ viele Unternehmen umtreibt. So, mein Wissen hört hier auf. Jetzt beginnt deins. Wie ist es wirklich und was habt ihr festgemacht als Status quo gerade in Unternehmen?
Gerade wenn wir auf den Green Deal schauen, ne, dann das ist ja eigentlich eine sehr interessante Maßnahme, weil es in sich so sehr unique ist. Wir haben die EU als so wirtschaftlichen Ballungsraum, der jetzt gesamtheitlich etwas entschlossen hat, aber nicht beschlossen hat, wie Unternehmen damit umgehen sollen. Das bedeutet, wir fördern oder es wird eine gewisse Art der Transparenz gefördert. Und von da aus schaut man dann weiter. Das ist insofern spannend, dass es halt von der Innovationsseite viele Möglichkeiten bietet, aber halt auch bei Unternehmen viele Fragezeichen aufwirft. Gerade weil diese ganzen Datenpunkte, es sind 1144 Datenpunkte, die müssen irgendwie erhoben werden und dann natürlich auch gemessen werden und vergleichbar gemacht werden. Und stellt natürlich erstmal eine große Challenge dar.
Datentransparenz. Mit den 1144 Punkten habe ich verstanden. Also wir bewegen uns in ein Feld, wo Datenkompetenz mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschlaggebend darüber sein wird, ob ich das Thema meistern kann oder nicht. Aber da vielleicht nochmal angesetzt, gibt's da ein Gefühl schon, wo die Unternehmen stehen? Also habt ihr festgemacht, okay, x Prozent der Unternehmen sind schon da und da, also haben das schon umgesetzt, wissen schon genau, was sie tun oder stehen sie tendenziell noch am Anfang? Wenn man jetzt über so eine Sentiment-Frage nachdenkt, wie würdest du auf Basis der Zahlen dieses interpretieren?
Ich glaube, da kommt es auch stark darauf an, wo wir genau drauf schauen. Überraschend an der Studie oder im Nachhinein dann vielleicht auch gar nicht mehr so überraschend war, dass sehr viele, über 70%, sich durchaus schon intensiv mit dem Lieferkettengesetz beschäftigen. Wir haben dann auch gerade Aurel als Experte in dem Bereich darüber geredet, dass das wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, weil es da auch viel Potenzial gibt, schon jetzt wirtschaftlich innovativ zu sein und zukünftig aber noch die ganze Komplexität der ESG-Konformität dazukommt.
Lass uns das gerne mal weiterspielen, weil den Punkt finde ich spannend und würden gerne dir weiterspielen, Aurel. Lieferkettentransparenz als regulatorische Maßnahme, okay, verstanden, die Unternehmen machen sich auf, jetzt redest du schon über Transparenz und Chancen raus, führ die Story mal weiter, also wo geht das hin und wo siehst du es aus deiner Sicht als Chance dann auch begreifend hingehen?
Ja, gerne, also ich habe da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel und zwar, wenn wir jetzt uns Scope 3 Reporting zum Beispiel anschauen, also Scope 3 sind Emissionen, die entlang deiner Wertschöpfungskette entstehen. Wenn ich das sauber machen möchte auf Produktebene, muss ich zum Beispiel auch Daten teilen, wie das Produkt transportiert wurde. Ja, also von wo nach wo, Schiff, LKW, Flugzeug und vor allem spannend, wie voll war zum Beispiel der LKW. Mhm. Das heißt, wenn wir bald eine flächendeckende, standardisierte Scope 3 Reporting-Landschaft haben, haben wir da sehr, sehr spannende, standardisierte Logistikdaten, die da mehr oder weniger als Beiprodukt produziert worden sind. Und wenn ich jetzt mal überlege, dass ich jetzt plötzlich sehr viele Daten habe über LKWs und wie voll die sind und von wo nach wo die in Deutschland umfahren, kann ich ja mal anfangen, darüber nachzudenken, Logistikkonsolidierung zu machen. Ja, also es gibt da sehr, sehr spannende Studie, zum Beispiel von der MIT, die sagt, wir könnten durch einfachsten Datenaustausch 25% der Logistikemissionen einsparen. Nur für alle sozusagen auch nochmal so als Erinnerung, Logistikemissionen sind 20% der weltweiten Emissionen. Ja, also davon ein Viertel easy einzusparen wäre ein Riesenhebel, den wir durch Scope 3 Regulatorik jetzt so ein bisschen als Geschenk auf dem Präsentierteller einfach dazu bekommen.
Ja. Das nehme ich als Zitat raus.
Und das wäre ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo dieses Scope 3 Reporting, also eine regulatorische Anforderung, uns dazu zwingt, gewisse Daten zu standardisieren, mit denen wir dann wieder sehr, sehr spannende Nachhaltigkeits-Use Cases umsetzen könnten.
Ich habe dahingehend auch eine Zahl mir rausgeschrieben, die ich ganz spannend fand. Kann man jetzt in beide Richtungen werten. Ja. Also ich lese einfach mal vor, fast ein Viertel der Befragten kennt das Produktionsland, die Produktionsländer nicht und mehr als die Hälfte der Befragten kennt die Arbeitsbedingungen von Zulieferern Betrieben nicht. Du hast jetzt schon die Chance Scope 3 genommen, aber ich denke da auch wieder über das Trendthema der letzten 2 Jahre nach, Disruption in der Lieferkette, Lieferkettensicherheit. Für mich auch da irgendwie relativ offensichtlich, dass je besser ich diese Bedingungen am Anfang meiner Kette kenne, desto sicherer ist dann auch in meine Wertschöpfung raus. Oder mache ich es mir dazu einfach?
Also so ist es auf jeden Fall. Aber ich hab diese Zahlen ehrlicherweise positiv gelesen. Ja? Also ich dachte so, okay, krass, die Hälfte kennt das schon, ja, und weiß das schon. Mhm. Weil nochmal, wir bei der Sine sehen wirklich diese ESG-Problematik, das ist wirklich eine Accounting-Revolution. Ne? Ich als Unternehmen muss zum allerersten Mal mich um Sachen außerhalb der Unternehmensgrenzen kümmern und die accounten, ja, und die sich sozusagen auf meine Financial Performance sozusagen auswirken wird. Und das ist eine Perspektive, die hatten wir in den letzten Jahrzehnten nicht. Das ist komplett neu und das ist wirklich erst was, was seit ein paar Jahren passiert. Deswegen finde ich ehrlicherweise, dass schon die Hälfte das gut einschätzen kann. Fand ich jetzt ehrlicherweise eher positiv als negativ.
Ja, okay, dann schließe ich mal schnell an, weil mich hat eine Sache getriggert, zu sagen, die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit wurde für mich die letzten Jahre immer sehr stark unter dem Begriff Ökosystem gebuzzwordet. Haben wir jetzt, und ich schiebe mal so in deine Richtung, Benedikt, wirklich die Chance, dieses Buzzword auch mal in die Realität überkommen zu lassen, weil wir einfach dazu gezwungen werden?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, einerseits, ich bin total bei Aurel, ne? Also die ESG-Thematik und die ganze Gesetzgebung, es ist ja am Ende erstmal ein Zwang, der Unternehmen dazu führt, Transparenz zu schaffen. Und dieser Zwang ermöglicht Unternehmen, in dem Ökosystem wesentlich integrierter zu arbeiten, weil plötzlich Daten offengelegt werden, die sie selbst nicht kannten, aber auch Daten offengelegt werden, die man dann plötzlich in partnerschaftlicher Zusammenarbeit auch nutzen kann. Deswegen, unsere Erfahrung ist auch zum Beispiel in tieferer Zusammenarbeit mit Einkaufsabteilungen größerer Unternehmen, die Rolle dieser Einkaufsunternehmen, die Rolle dieser Einkaufsabteilungen ändert sich gerade fundamental, weil wir von einer Logik kommen, ein Einkauf muss eine Komponente kaufen, diese Komponente muss in der Qualität gut genug sein und im Preis günstig genug sein. Jetzt kommen wir aber in eine Logik rein, wir schaffen Transparenz zwischen dem Zulieferer und einer Unternehmung, die diese Komponente verarbeitet. Diese Transparenz bedeutet aber auch, wir müssen unsere ESG-Kriterien optimieren. Das bedeutet, plötzlich ist ein Carbon Footprint ein Thema, plötzlich ist eine CO2-Bepreisung ein Thema, plötzlich sind Arbeitsbedingungen ein Thema. Das heißt, die Rolle des Einkäufers geht darüber wesentlich hinaus, einen Excel-Sheet zu bauen und das Excel-Sheet irgendwie um 5% jedes Jahr nach unten zu optimieren, sondern es geht plötzlich darum, wesentlich in der Wertschöpfung einen Beitrag zu leisten in Richtung R&D-Department, in Richtung Geschäftsmodellentwicklung und Strategien im Unternehmen. Das heißt, die Rolle dieses Einkaufs ändert sich gerade fundamental und die brauchen A, Daten, das heißt diese Transparenz, die in den Nachhaltigkeitsabteilungen geschaffen werden. Das sind die Dinge, die sie weiterverarbeiten müssen und B, müssen sie strategisch neu denken. Das heißt, man kann nicht mehr nur noch die Preis- und Qualitätskomponenten nehmen, sondern man muss plötzlich ESG-Kriterien als aktiven Teil auch dieses Einkaufsprozesses mitnehmen. Und das per se ist einfach schon das Enablement eines Ökosystems, wie du es genannt hast.
Da, ich sehe gerade eine Parallele, die ich jetzt vielleicht zwischen digitaler und nachhaltiger Transformation schließen würde, weil das, was du sagst, ist super spannend, weil schon impliziert, dass eine andere Abteilung außer der Nachhaltigkeitsabteilung, sofern es sie denn gibt, Klammer zu, dafür verantwortlich ist, auch Nachhaltigkeit zu treiben. Und wenn ich das jetzt mit der digitalen Transformation, die vielleicht so Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre sehr, sehr hochgekocht ist, vergleiche, dann gab es ja da auch erstmal so die Schaffen des Digitale Departments und die müssen dann irgendwie erst isoliert und dann vielleicht als Querfunktion das Thema angehen. Peter, in deine Richtung geschieht, wenn ich jetzt so diese Welle der nachhaltigen Transformation mir nehme, und du hast ja auch davon gesprochen, dass sie relativ neu ist, wie kann ich das denn als Unternehmen vielleicht auch institutionalisieren? Also wie kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich weiß irgendwie, ESG ist ein Thema, ich weiß irgendwie, das kommt nicht zu, ich weiß vielleicht, ich habe auch hohe Ambitionen und möchte was machen, aber nicht in dieses Dilemma zu laufen, dass es nur eine Partei macht und der Einkauf, so wie du es ja eben richtigerweise geschildert hast, es eben nicht mitmacht, weil genau das ist ja, was wir erreichen wollen.
Also ich glaube, es braucht sicherlich zu Beginn so eines Transformationsprozesses ein paar Handvoll Leute, wahrscheinlich eine verantwortliche Position, die dafür verantwortlich ist und das treibt. Und dann muss man aber und muss diese Person darauf achten, dass es sich möglichst schnell im gesamten Unternehmen etabliert und im Grunde genommen man diese Funktion des, ich nenne es mal Sustainability Managers, ja, schlicht und ergreifend wieder überflüssig macht. Genau wie der Chief Digital Transformation Officer ja eigentlich immer nur dafür gestartet ist, sich möglichst schnell wieder überflüssig zu machen, ja, weil dann eben Digitalisierung überall und im Unternehmen ist. Und genauso müssen Unternehmen schaffen, so schnell wie möglich Sustainability, Nachhaltigkeit überall im Unternehmen zu etablieren.
Das ist ein super spannender Take und ich würde jetzt vielleicht entgegenhalten, dass die Digitalabteilung in den letzten Jahren entgegen dessen immer größer geworden sind. Also ist das etwas, was wir lernen können? Und was ist da vielleicht, was ist vielleicht das Learning, was ich übertragen kann? Ist das richtig? Du schüttelst gerade schon den Kopf, Benedikt, vielleicht mal direkt in deine Richtung geschielt.
Also ich glaube, im Vergleich zur Digitalisierung, ich würde sogar sagen, dass die ganze ESG-Sustainability-Thematik nochmal eine Stufe komplexer, vielschichtiger, okay, schwieriger zu verstehen ist für Unternehmen. Das heißt, eine Abteilung zu bauen oder eine Organisation zu bauen, die sich rein mit der ESG-Thematik von Erhebung, Umsetzung, Transformation, Innovation beschäftigt, das wird insgesamt nicht funktionieren können. Das heißt, am Ende muss eine Nachhaltigkeitsabteilung vernetzt sein in einem Unternehmen und es muss ein Enabler werden für andere Teile des Unternehmens. Also deswegen vorhin auch der Hinweis in Richtung Einkauf. Man kann das gleiche Spiel spielen mit dem Vertrieb, man kann das gleiche Spiel spielen mit R&D. man muss in der Tiefe integrieren. Und das Wichtige ist da, dass die Daten transparent verständlich gemacht werden und dass die Abteilungen per se enabled werden, durch ein Sustainability-Team mit diesen Daten zu arbeiten und dabei dann ihre Lösungen und Innovationen umzusetzen. Mhm. Und ich glaube, wie du auch vorhin schon angedeutet hast, Digitalisierung per se muss auch eine Grundlage sein dafür. Also es kann nicht sein, dass wir uns Daten anschauen, die rein auf einer Excel-Basis irgendwie einmal sagen, so hier, das ist irgendwie sind unsere CO2-Footprint-Daten, die wir in der Lieferkette sehen. Sondern am Ende ist es ein integrierter Bestandteil von ERP-Systemen, es muss ein integrierter Bestandteil sein von den Einkaufssystemen, es muss ein integrierter Bestandteil sein in den Accounting- und Finanzsystemen, weil nur so kann man die ganze Masse dieser Daten auch gut verarbeiten und nur so kommen sie auch integriert in die Prozesse, in die Wertschöpfungsprozesse innerhalb der Unternehmen.
Ja, ich glaube, das verstärkt sich auch gegenseitig, ne? Durch diese digitale Revolution hatten wir in vielen unterschiedlichen Bereichen, gerade desto größer das Unternehmen wurde, auch unterschiedliche Herangehensweisen. Und das bedeutet auch unterschiedliche Daten oder Datentypen. Und es gilt jetzt, die irgendwie zu vereinen und dann auch noch nicht nur zu vereinen, aber auch so zu vereinen, dass man sie misst und dann davon Maßnahmen ableiten kann, wo man natürlich wieder einen ganz neuen Layer drüber legt. Und ich glaube, da sind wir sowohl, haben wir IT als Katalysator für diesen Change, aber auch natürlich als Barrier dagegen. Also es wird sehr spannend.
Mhm. Ich habe, Aurelie, ich konfrontiere dich jetzt nochmal mit einer Zahl und bin auf deine Interpretation gespannt. Die habe ich nämlich auch gefunden. Nur 16% der Befragten geben an, dass es keine oder nur geringe Probleme bereitet, Daten von ihren Lieferanten zu erhalten. Ich springe jetzt genau auf das Datenthema drauf, in die Lieferkette. Ich drehe das mal um, 84% haben offensichtlich Probleme. Gibt es da für dich so prominente Gründe, wenn wir da jetzt mal tiefer reinschauen?
Ja, absolut. Also ich kann mich ja immer selber in so einen kleinen Mittelständler hineinversetzen, irgendwo im Ländle, und der sich vielleicht jetzt mal in den letzten Jahrzehnten eben mit Digitalisierung beschäftigt hat und da angefangen hat zu digitalisieren. Nachhaltigkeit ist jetzt vielleicht für den erstmal ein neues Thema. Und plötzlich kriegt er jetzt eine Anfrage von einem seiner Kunden, dass er jetzt hier diese Daten reporten soll. Er braucht einen Product Carbon Footprint. Jetzt ist natürlich erstmal das große Problem, wie rechne ich den überhaupt aus? Es gibt oder gab vor langer Zeit keine harmonisierenden Standards für alle Produkte. Also es konnte sein, dass wir zwei nach dem gleichen Standard den CO2-Fußabdruck einer Schraube ausrechnen und zum unterschiedlichen Ergebnis kamen. Einfach wegen Interpretation und so weiter und so fort. Und wenn das ein Mittelständler zum allerersten Mal macht, ist das erstmal sehr, sehr schwierig. Und das ist auch das, was wir in der Studie gesehen haben. Also jeder Zweite sagt wirklich, Interpretation der Standards ist eine riesen Herausforderung. So, jetzt habe ich aber jetzt angenommen, ich habe da jetzt den Fußabdruck von dieser Schraube ausgerechnet. Das ist natürlich die zweite Frage, wie kommen denn die Daten zu dir? Ja, ich als Mittelständler habe wahrscheinlich nicht nur einen Kunden, sondern wahrscheinlich eher Tausende. Und die fangen jetzt an, mir ihre Requests alle auf unterschiedliche Arten und Weisen zu schicken. Das bedeutet, die Realität ist, dass ich das jetzt irgendwie ausrechne. So ein bisschen die Excel-Tabelle, die gerade schon angesprochen worden ist, mir einmal nutze, um auszurechnen, um dann diese Excel-Tabelle per E-Mail hin und her zu schicken. Oder, was noch schlimmer ist, ich muss mich jetzt plötzlich auf 30 unterschiedlichen Plattformen registrieren, um da immer wieder dieselben Zahlen einzutragen, um den Bedingungen der unterschiedlichen Firmen gerecht zu werden. Also 44% sagen wirklich, diese Verarbeitung, die Verknüpfung ist eine riesen Herausforderung. Da glauben wir wirklich, wir brauchen eine technische Interoperabilität, damit die Daten sozusagen auch da ankommen können, wo sie sollen. Also wir arbeiten zum Beispiel in der Partnership for Carbon Transparency sehr eng mit der Unilever zusammen. Die haben über 50.000 Lieferanten. Ja. Die müssen irgendwie in der Lage sein, standardisiert, interoperabel ihre Daten davon hinzuschicken, ohne dass sie alle in die gleiche Plattform migrieren müssen. Und dann das dritte große Problem ist dann tatsächlich, dass wenn wir jetzt zum Beispiel wieder Scope 3 nehmen als Beispiel, dass bei von diesen Daten ich sehr, sehr sensible Sachen zurückrechnen kann, wie Produktkomposition, Zulieferernetzwerke und so weiter und so fort. Also ich möchte vielleicht auch gewisse Daten gar nicht offenlegen, weil das wettbewerbsrechtlich schwierig ist. Und das sind eigentlich so die drei größten Herausforderungen, die wir auch in der Studie gesehen haben, die dazu führen, sozusagen, dass diese Daten nicht problemlos da im Ökosystem fließen können.
Ich finde, gerade das Beispiel Unilever macht sehr, sehr plakativ und auch gerade die Notwendigkeit sehr groß, zu sagen, okay, wir brauchen halt bessere Systeme, Prozesse und vor allem die von dir genannten Initiativen, damit wir da einfach schneller vorankommen. Was mich in dem ganzen sehr überrascht, und das ist auch eine Zahl, die ich gefunden habe, ist, dass 91% der Unternehmen, die die Regulatorik als Chance begreifen, sich einen stärkeren bereichsübergreifenden Austausch wünschen. So, und jetzt gehe ich, du hast gerade das Land genannt, oder ich komme aus Bielefeld, ja, das Hinterland. Wenn ich da jetzt rumschaue, dann würde ich wahrscheinlich, These, ich habe es nicht geprüft, aber würde ich wahrscheinlich erstmal zu hören bekommen, nee, also genau das, was du sagst, meine Daten würde ich jetzt ungern teilen und eigentlich will ich auch nicht kollaborieren und mein CO2-Fußabdruck, also vielleicht bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das alles so richtig oder falsch ist, würde ich auch erstmal für mich behalten. Sehen wir, und ich schiehe jetzt in deine Richtung, Peter, weil ich finde, das geht schon so stückweise auch in so eine kulturelle, mentale Transformation, vielleicht ein bisschen buzzwordy, aber ich glaube, ihr wisst, wo ich hin will, zu sagen, okay, das bedarf ja auch jetzt einen neuen Mindset, was sich vielleicht auch an diese Ökosystemdebatte andockt. Gibt es da für dich so Erkenntnisse oder auch Best Practice, wo du sagst, okay, den Unternehmen, denen es gelungen ist, das auch so als Chance zu begreifen und auch wirklich so in die Systeme umzusetzen oder das zumindest mal so vorzudenken, das funktioniert richtig gut?
Also ein Datenpunkt, den wir gefunden haben oder ein Zusammenhang, den wir in den Antworten der Fragen in der Studie gefunden haben, ist, dass die Unternehmen, bei denen Nachhaltigkeitsziele bereits stärker in der Strategie verankert sind, dass die auch weiter sind und dass die auch, und das war ja mein Fokusthema darin, dass die auch eher mit externen Unternehmen, mit Startups zusammenarbeiten, erfolgreicher mit Startups zusammenarbeiten. Also da gibt es einen klaren Zusammenhang.
Ja. Okay, das heißt, je fortgeschrittener ich auch in der Klarheit bin, die ich in dem Punkt erreichen möchte, desto höher auch die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass ich in der Kollaboration, in den Ökosystemen letztendlich eine gute Rolle spielen kann.
Ganz genau.
Spannend.
Also ich würde gerne nochmal was hinzufügen zu vor allem auch dem Thema, inwieweit es wettbewerbstechnisch Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, man muss das auch immer nochmal als Chance begreifen. Also Startups sind sehr gewillt, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die irgendwie fortschrittlicher sind und schon irgendwie ein gutes Verständnis haben für ESG. Auf der anderen Seite gibt es immer die Frage, was passiert mit diesen Daten? Werden da nicht eigentlich wird nicht unsere IP abgeschöpft, wenn wir das eigentlich teilen? Ich glaube, also tatsächlich ist die Automobilwirtschaft, und wir sehen das bei unseren vielen deutschen Automobilkunden immer mehr, da ein ganz gutes Beispiel, wo man inzwischen anfängt, in großen Circular Economy Initiativen auf einem Komponentenlevel mit Zulieferern zusammenzuarbeiten. Also ein Beispiel ist so, zum Beispiel das Thema Gearbox, wo man sagt, man arbeitet sehr dediziert mit einem Zulieferer zusammen, man versucht eine Transparenz herzustellen, wie ist das Produkt gebaut, so wird es wieder repariert, was passiert im Lebenszyklus, während das Produkt im Auto ist und verwendet wird, was passiert nach der Nutzung dieses Produkts, wie wird das Ganze wieder auseinandergenommen, weiterverwertet, geht das nochmal in ein Leben zurück als Gearbox, muss es recycelt werden. Und diese Dinge passieren momentan und das passiert eben, weil man sich zutraut, als Zulieferer und als Automobilkonzern die Zusammenarbeit nicht mehr in dem traditionellen Zusammenspiel zwischen Zulieferer und Automobilkonzern zu sehen, sondern als Partner das zu machen. Das vorausgesetzt, und ich glaube, da kommen wir vielleicht später auch nochmal tiefer drauf, braucht natürlich A, Geschäftsmodellinnovation. Das kann nicht mehr ein rein transaktionelles Modell sein von: Ich habe hier eine Gearbox, ich verkaufe die an dich und dann ist meine Verantwortung für diese Gearbox im Prinzip weg, sondern ich muss Verantwortung auch als Zulieferer übernehmen. Es braucht aber auch ein anderes Finanzierungsmodell. Das heißt, die reine transaktionelle, ich überweise dir einmal Cash und dann ist das irgendwie getan, reicht nicht, sondern man muss über Mietmodelle, Leasingmodelle und so weiter nachdenken, die auch nochmal ein zusätzlicher Enabler sind, um ESG-Ziele zu verbessern, um Circular Economy zu ermöglichen.
Ich wollte eigentlich nur noch mal ganz kurz ein Beispiel nennen, weil es vielleicht für die ZuhörerInnen nicht ganz klar ist, warum eigentlich das so sensible Daten sind, auch aus dem Automobilbereich. Und da hatten wir den spannenden Fall bei der Sine, dass wir einen Automobilzulieferer hatten, der die Zusammensetzung einer Batterie ganz genau dem Automobilhersteller nennen musste, damit dieser sozusagen sein Nachhaltigkeitsreporting machen kann, ja, auch über Lieferkettentransparenz und so weiter und so fort. Und jetzt sagt der Zulieferer aber, halt stopp, wenn ich das mache, kannst du die Batterie ganz einfach nachbauen, weil dann siehst du quasi ganz genau, welche Teile da zu welchem Grad in dieser Batterie drinstecken. Und ich sehe dich als möglichen Wettbewerber im Batterien-Space. Ich möchte das nicht tun. Und das ist eine riesige Herausforderung, die wir an sehr, sehr vielen Stellen gerade sehen. Und die ist auch noch nicht gelöst, das muss man ganz klar sagen. Und da brauchen wir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Innovation aus dem Startup-Ökosystem. Es gibt da spannende Sachen aus der homomorphen Verschlüsselungstechnologie zum Beispiel. Das nennt sich Zero Knowledge Proofs, wo ich sozusagen etwas beweisen kann, ohne die Einzelteile zeigen zu müssen. Und ich möchte jetzt nicht in so eine akademische Diskussion abdriften, aber das hilft sehr oft, Daten und Informationen zu unterscheiden. Ja, und also Informationen sind kontextualisierte Daten. Und Daten kann ich eben sehr gut verschlüsseln und dort sozusagen so zur Verfügung stellen, damit der Automobilhersteller zum Beispiel sein Nachhaltigkeitsreporting machen kann, ohne die Information zu bekommen, wie ist die Batterie wirklich im Detail zusammengesetzt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Richtung, die wir gehen müssen, wo auch wieder Digitalisierung der Nachhaltigkeit helfen kann, diese Technologien zur Verfügung zu stellen. Und wie gesagt, aber da ist noch sehr, sehr viel Bedarf und Innovation notwendig, dass wir das wirklich flächendeckend machen können, um eben diesen Sprung des sicheren Datenteilens auch zu ermöglichen.
Darauf möchte ich gerne aufsetzen, weil es für mich einen Gedanken getriggert hat, vielleicht ein kleines Gedankenexperiment sogar. Das, was ihr schildert, bedarf einer Involvierung von vielen. Also typischerweise sind wir jetzt eigentlich bei so einem Plattformmodell. Das funktioniert, weil viele da sind. Haben wir in den letzten Dekaden sehr stark aus Amerika gesehen, wie das funktionieren kann, über Airbnb, über Uber etc. pp. Wir kennen die Beispiele. Öffnet sich jetzt eine Tür, sowas auch nochmal im ESG-Bereich neu denken zu können? Und warum finde ich das gerade als Gedankenexperiment spannend? Weil wir in Deutschland als B2B-Land, als Industrieland, ja, wir waren gerade bei den Automobilen, wir sind ein Ingenieursland, weil wir da ja tatsächlich ja einen Vorsprung hätten, vielleicht gegenüber anderen Volkswirtschaften. Ist das ein Gedanke, wenn man den weiterführen würde, dass sich auch so gesellschaftlich, kulturell ESG als großer Segen erweisen könnte? Oder mache ich jetzt hier eine zu große Story auf, die jeglicher Grundlage entbehrt? Ergibt das Sinn? Vielleicht mal so einfach in die Runde geguckt.
Wir als TLGSG sind ja nicht nur eine Unternehmensberatung, sondern auch eine Marketingagentur. Und ich glaube, auf der Marketingagenturseite, vor allem in Richtung Branding, kann ich dir da 100% zustimmen. Also das sind die Fälle, die wir sehen. Die Fragen, die sich die Unternehmen stellen, sind, wir haben jetzt diese Daten, wie kommunizieren wir das, was wir erreicht haben? Am Ende steht da immer ein großer Nachhaltigkeitsreport, aber welcher unserer Kunden liest den Nachhaltigkeitsreport? Das sind meistens nicht die, ne, das sind nicht viele, die das tun.
Deswegen, du liest die nicht?
Ich lese sie, aber das ist ein bisschen nerdy. Aber ich glaube, die Frage ist die absolut richtige. Man muss den Kunden mitnehmen. Und also es gibt schöne Beispiele inzwischen aus dem Endkonsumentenbereich. Zum Beispiel die Marke Asket im Kleidungsbereich, die sehr offen kommuniziert, wo produzieren wir, wie viel CO2 ist in diesem Pullover drin, was sind die Kosten auch, die an den Zulieferer gehen, in Transport gehen und so weiter und was ist die Lebenszeit, die wir von diesem Produkt sehen. Und ich glaube, diese Transparenz zu schaffen und dann die Experimente auch zu fahren als Marken in diesem Bereich, Kommunikation neu zu leben und Kunden mitzunehmen, um ein Verständnis zu schaffen, was ESG dann in der Praxis bedeutet, ist eine große Herausforderung, die wir bei unseren Kunden im Marketing- und Branding-Bereich sehen.
Also ich bin gerade bei deinem, also ich sehe es auch auf jeden Fall als eine große revolutionäre Chance an. Ich bin bei einem Wort ein bisschen gestolpert, als du das Wort Plattform gesagt hast, weil wir eben bei der Sine felsenfest davon überzeugt sind, dass wir das Problem nicht mit einem Plattform-Mindset lösen können. Und mit Plattform meine ich jetzt vor allem eine geschlossene Plattform, sondern eben nur mit einem Ökosystem denken oder wir bei der Sine arbeiten sehr stark mit dem Commons-Mindset, also so eine Allmende-Mindset. Wir haben eben, wenn wir nochmal kurz Unilever nehmen, 50.000 Lieferanten, gesehen, dass die großen Tech-Giganten natürlich wieder diese Plattform bauen wollten, wo diese 50.000 Lieferanten draufgehen sollen. Da gab es einen großen Protest, weil selbst ein Unilever das ja gar nicht möchte, dass die gesamte Lieferkette in einer Plattform ist. Das sind riesen Lock-in-Effekte. Das werden wir nie mit einer Plattform lösen, sondern wir müssen das mit offenen, interoperablen Lösungen machen. Also auch gerade wieder dieses Startup-Ökosystem von Peter ist, glaube ich, super, super wichtig hier, wenn die immer sich aber auch auf Offenheit und Interoperabilität mit committen. Und das Zweite, weil du auch über Deutschland gesprochen hast, ich glaube auch, dass Deutschland da sehr gut positioniert ist, das zu einem Wettbewerbsvorteil für sich zu machen. Ich aber glaube aber vor allem auch im Bereich Standardisierung ist ein deutscher Standard ist einfach nichts wert. Auch ein europäischer Standard ist nichts wert. Sowas muss immer von Anfang an global gedacht werden, weil Lieferketten global sind. Und das haben wir gesehen bei der Gaia X, bei der Catena X, dass alles so ein bisschen als europäische Datenprojekte gestartet sind. Die sind alle gescheitert, weil es einfach politische europäische Projekte sind. Warum sollte ein chinesischer Markt sich mit Catena X verknüpfen? Ja, sondern wir müssen von vornherein, wenn wir diese Standards bauen, eine globale Almendenperspektive haben, um danach, wenn wir diese standardisierten Daten haben, auf die alle den Zugriff haben, den sie haben sollen, wir dann einen Wettbewerb von Innovation haben können, von diesen ganzen Startups und auch von den Tech-Giganten. Und ich glaube, dann sind wir einen Riesenschritt weiter und können diese Revolution auch enablen. Aber ich glaube eben nicht, dass wir diese Revolution enablen können, wenn wir mit geschlossenen Plattformen wieder so in Landgrabbing-Modus gehen und versuchen, so viele Daten wie möglich einzusperren. Dann wird sich die Revolution, die wir dringend brauchen, noch ein bisschen verschieben, leider.
Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, an das, Auré, was du sagst, anknüpfend, Startups sind eigentlich die idealen, sagen wir mal, Katalysatoren für diese Offenheit, weil Startups, zumindest die meisten Startups, fordern genau das von den großen etablierten Unternehmen. Und die großen etablierten Unternehmen können maximal wiederum andersrum von den Startups profitieren, wenn sie eben ihnen gewisse Daten auf eine sichere, verlässliche Art und Weise zur Verfügung stellen. Das heißt, wie gesagt, meine Hoffnung mindestens wäre, dass Startups hier wirklich eine Art Katalysatorrolle spielen.
Ich würde das vielleicht einmal genau diese beiden Themen, die wir gerade besprochen haben, gegenlegen. Auf der einen Seite vielleicht die potenziellen Geschäftsmodelle in tradierten Unternehmen. Was ist da eigentlich möglich? So in deine Richtung aus der TLGG-Brille geschaut, Benedikt, und dann mal gegenzulegen, was sind eigentlich auch die Themen, die Startups und InvestorInnen gerade begleiten und haben wir da eigentlich schon Match? Aber ich fange dieses Experiment einmal zu machen bei dir an, Benedikt, wenn du jetzt auf die Geschäftsmodelle schaust, und wir haben 1, 2, 3, 4 schon angerissen, was sind da so die Themen, die für dich gerade prominent sind? Mit Einschub noch eine Zahl, die ich nämlich gefunden habe. 68%, also ein Großteil der Befragten, gibt an, dass Nachhaltigkeitsinitiativen in ihren Unternehmen bereits digitalisiert sind. Heißt, das, was wir gerade auch besprochen haben, zu sagen, da ist eine Basis, da können wir drauf aufbauen, das scheint gegeben. Und jetzt denk uns das mal weiter ins Venture Building.
Sehr gerne. Also den großen Rahmen müssen wir immer ziehen. ESG ist verpflichtend, die Daten sind da, das ist das eine. Das Zweite, was immer wichtig ist, wir bewegen uns in einem Zinsumfeld, das momentan sehr angespannt ist, wo aber auch eindeutige Signale im Markt gesendet werden. Ich war gestern erst beim Kunden, der gesagt hat, für jede grüne Initiative, und ich gehe zur Bank, kriege ich 0,3 Basispunkte bessere Finanzierung. Das sind die Rahmenbedingungen, mit denen wir Geschäftsmodelle immer denken müssen. Verpflichtende Vorgaben aus dem Gesetz und dann gleichzeitig dieser Finanzierungsspielraum, den wir haben. Aus einer Geschäftsmodellperspektive, was wir mehr und mehr sehen, ich glaube, das knüpft sehr viel an die Diskussion von vorher an, ist immer die Frage, inwieweit verändert sich unser Kernprodukt? Das heißt, das Kernprodukt per se muss dekarbonisiert werden. Die zweite Frage, die wir haben, wie verändert sich die Finanzierung dieses Kernprodukts in der Produktions-Investitionsperspektive, aber auch im Geschäftsmodell Richtung Endkunde hinaus? Also wo sind die Momente, die Transaktionsmomente und die Cashflow-Momente, die wir generieren müssen? Und das dritte ist, inwieweit verändert sich eine Zusammenarbeit in einem Ökosystem aus Zulieferer, Kunde und eigener Fertigung? Und das sind die großen Fragen, die wir immer diskutieren müssen. Ich glaube, wenn man da den Rahmen absteckt, sind das die Kategorien, anhand denen man das gut analysieren kann. Vom Ergebnis her ist das immer offen. Und ich glaube, die größte Abhängigkeit, die ich tatsächlich sehe, ist die Unternehmensgröße. Also zu Aurés Punkt, inwieweit Unilever mit 50.000 Lieferanten agieren muss, das ist eine Firma, die mehr oder weniger in der Zukunft ein Marketplace werden muss für verschiedene Zulieferer, die zwar im Wettbewerb gegeneinander stehen, aber am Ende, wo eine Zusammenarbeit ermöglicht werden muss. Auf der anderen Seite geht man ganz klein in die Unternehmen rein, ist ESG erstmal eine Hürde und diese Hürde muss übersprungen werden, um noch größere Einkaufsbedingungen zu überspringen, um eine Möglichkeit überhaupt zu schaffen, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und da verändert sich auch aus einer Geschäftsmodellperspektive viel, weil plötzlich, wenn man sich einen Investitionsrahmen anschaut von der kleinen Unternehmung, ist es nicht mehr so, dass man irgendwie ein Produkt baut, das sehr, sehr gut ist, sondern es hat immer noch jede Menge Anforderungen in Richtung potenzieller Abnehmer dieser Produkte, sowohl auf einem Endkonsumentenmarkt als auch in einem B2B-Markt.
Also wir reden über A, die Kernwertschöpfung, also wie produziere ich eigentlich Produkte, dann welche Produkte produziere ich vielleicht auch Punkte neue Märkte und vor allem dann hinten raus, wie finanziere und ich, wie distribuiere ich? Das sind so die Kernfragen, die jetzt eigentlich durch diese Transformation verändert werden könnten oder können. Und jetzt lege ich das eben angesprochene mal dagegen. Antworten die Startups und Investoren schon genau mit diesen Themen da drauf oder was nimmst du eben aus dem Startup-Ökosystem wahr, was da gerade viel passiert?
Also wenn ich so den Dealflow von vielen VCs sehe, dann ist ganz klar abzulesen, es gibt zwei große Trends. Einer ist KI, also künstliche Intelligenz, Startups aus dem Bereich und der andere ist Startups aus dem Sustainability-Bereich. Und das übereinander gelegt macht mir Mut und macht mir Hoffnung, weil die Kombination aus den beiden gibt den Startups und dann letztendlich auch allen wirtschaftlich agierenden Unternehmen in Deutschland, in Europa die Chance, bestmöglich in dieser neuen Datenökonomie zu performen, bestmöglich Daten zu erhalten, auszulesen, zu interpretieren und nachher auch für sich geschäftsoptimierend zu nutzen.
Mhm. Gibt es da, wenn ich jetzt nach Amerika oder auch nach China schaue, große Unterschiede? Also ich glaube, wir wissen alle, die wir hier sitzen, darum, dass das amerikanische Venture Capital, Wagniskapitalgeld deutlich umfangreicher vorhanden ist. Nichtsdestotrotz haben wir eben darüber gesprochen, dass Deutschland und Europa vielleicht ein Katalysator für ESG, für Nachhaltigkeit sein können. Wie siehst du das? Haben wir da eine Chance? Das ist eine doofe Frage, aber wie verhalten sich diese beiden Pole?
Ja, also ich blicke auf diesen Zusammenhang Deutschland versus USA immer auf mit so einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Mit einem lachenden Auge vielleicht zuerst, weil vor 10, 15 Jahren haben wir alle geklagt und uns beschwert, dass internationale, speziell US-Investoren nicht in deutsche, europäische Startups investieren. So. Nächste Stufe war dann, dass plötzlich US-Investoren angefangen haben, auch in Deutschland, auch in Europa zu investieren, haben wir uns alle wahnsinnig gefreut. Ja. Und das ist auch bis heute so und das ist auch gut so. Letztendlich ist der Markt, über den wir sprechen, ein globaler Markt. Ja. Der Kapitalmarkt, der Venture-Kapitalmarkt. Jetzt das weinende Auge. Natürlich wäre es gut, wenn wir in der Europäischen Union, in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern noch bessere Rahmenbedingungen, noch fruchtbareren Boden für Startups hätten. Das heißt, mehr verfügbares Venture-Kapital, schneller verfügbares Venture-Kapital, ein Binnenmarkt, der transparenter ist, bessere, leichtere Möglichkeiten, Fachexpertise auch aus dem Ausland nach Europa zu holen. All diese Punkte sind hochgradig verbesserungsbedürftig und insofern ja, schaue ich schon ein bisschen neidisch auf USA und auch auf andere Länder, andere Märkte. Die sind, was die Rahmenbedingungen für Startups anbelangt, besser aufgestellt, leider immer noch als wir.
Ich wollte auf Peters Überschlagerung von KI und Nachhaltigkeitsstartups auch kurz einmal eingehen, weil ich glaube auch, dass das dringend notwendig sein müsste. Also wir hatten bei der Sine letzte Woche ein spannendes Gespräch mit einem Großkonzern, die uns berichtet haben, dass die, wenn sie einen Product Carbon Footprint bekommen von einem Produkt, kostet sie das 5.000 Euro, um die Berechnung nachzuvollziehen und zu sagen, okay, die macht Sinn, die stimmt. 5.000 Euro, die haben selber weit über 20.000 Produkte auf Lager. Ja, so. Und das ist jetzt Carbon, ne? ESG, wir wollen ja irgendwann noch Biodiversität machen, wir wollen Wasser machen, wir wollen und so weiter und so fort. Und wenn sich da immer jemand hinsetzen muss, um das manuell zu verifizieren, wird das extrem schwierig. Also ich glaube, gerade diesen KI-Engel von Peter angesprochen, ist super wichtig, dass wir da diese Prüfkosten reduzieren können, diese gesamten Transaktionskosten reduzieren können, damit wir da die Firmen auch einfach nicht überfordern mit diesem erheblichen Reporting-Druck, den sie gerade haben.
Ich würde, Peter, gerne nochmal auf einen deiner Punkte eingehen. Ich bin hier heute so der die Zahlen zitiert und damit konfrontieren darf. Das ist schön, dann darf ich zuhören und lernen. Eine Zahl, die mir im Kontext auf den Startup-Punkt, den ihr beide gerade auch aufgemacht habt, aufgefallen ist, dass 42% der Befragten angeben, mit Startups zusammenzuarbeiten im Bereich ESG, im Bereich Nachhaltigkeit. Und jetzt aber eine Zahl, die mich durchaus etwas hat stutzig machen lassen. 87% der befragten Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten, also wir reden hier über wahrscheinlich einen sehr traditionellen Mittelstand, lehnen eine Zusammenarbeit mit Startups kategorisch ab. Das sind fast 9 von 10. Das Innovationsmindset, was wir hier gerade so thematisiert haben und die Möglichkeiten von KI, scheinen nicht so wirklich angekommen zu sein.
Ja, also ich muss vielleicht korrigieren, 87% der Unternehmen, die nicht heute schon mit Startups in irgendeiner Art und Weise zusammenzuarbeiten. Es ist aber so, dass, ich weiß jetzt nicht auswendig die Zahl, dass der Prozentsatz bei den Unternehmen unter 500 Mitarbeitern auch da sehr gering war, die heute schon mit Startups zusammenarbeiten. Mhm. Also die Zahl hat mich auch schockiert, als ich die gesehen habe. Die wird Gott sei Dank, je größer Unternehmen sind, besser. Aber es ist trotzdem eine Zahl, die darauf hindeutet, dass gerade diese Unternehmen, die auch wahrscheinlich mit am anfälligsten sind Unregelmäßigkeiten im Markt, die leichter auch von einem Sturm weggeblasen werden können, dass die einfach die Chance nicht nutzen, sich mit Innovationskraft von externen Partnern auszustatten.
Das ist ja, also ich gucke jetzt immer aus der Unternehmerbrille drauf, ja. Also der Mittelstand ist irgendwo das Backbone, das ist so viel zitiert, der wirtschaftlichen Stärke der letzten Jahrzehnte. So, und jetzt sehen wir ein neuer Trend, der auf Basis all der Herausforderungen, die wir gerade ja im ganzen Gespräch thematisiert haben, sehr bahnbrechend, sehr umwerfend und auch sehr, sehr ressourcenintensiv sein wird. Und statt jetzt zu sagen, okay, wir als Europa, die einen Vorsprung hätten, oder wir als Deutschland, die einen Vorsprung hätten, weil wir Ingenieurskompetenz haben, weil wir eben eine fortgeschrittene Regulatorik haben, wir gehen nicht den Weg und kollaborieren, um auch zukünftig zu prosperieren, sondern wir schotten uns ab und sagen, nee, Startup ist mal gar nicht, weil die könnten ja nächstes Jahr pleite gehen, dann muss ich die Arbeit nochmal machen. Das finde ich doch, jetzt etwas drastisch ausgedrückt, ich weiß, aber das finde ich doch, ich lasse es mal ergebnisoffen spannend.
Vielleicht noch ein Punkt zur Einordnung. Die Zahl, die wirklich schockierend niedrig ist, bezieht sich auf Unternehmen unter 500 Mitarbeiter. Das heißt, in den größten Klassen 500 bis 5000 sieht es schon ganz Stück besser aus. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Zahlen nicht auswendig parat, weiß nicht, ob es einer von euch weiß, aber den Mittelstand und gerade den, sagen wir mal, die Hidden Champions würde ich eher in dieser etwas größeren Größenklasse sehen, ja, und da sehen wir einen höheren, besseren Uptake für eine Zusammenarbeit mit Startups.
Okay, Gott sei Dank.
Ich wollte noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für den Mittelstand, die da vielleicht auch manchmal zögern, mit den Startups zusammenzuarbeiten. Also wir haben auch mal mit einem größere Mittelständler lange darüber gesprochen und die sagen halt, wir haben jetzt aber natürlich auch keine Lust, 20 unterschiedliche Lösungen da zu etablieren. Also das ist für die ja auch nicht trivial. Und ich glaube, da ist auch die große Hausaufgabe der Startups wirklich wieder Offenheit und Interoperabilität auch zu pflegen, dass ich eben als Mittelständler sozusagen diese Lösungen miteinander verknüpfen kann und eben nicht als 20 isolierte Insellösungen betrachten muss, sondern eher als ein Netzwerk an Lösungen, die mir immer an dem einen Painpoint bestmöglich helfen können.
Ja, und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir alles dafür tun und hoffentlich trägt die Studie ein ganz klein bisschen dazu bei, Mittelständler aufzurütteln und letztendlich auch Mittelständler dahingehend zu motivieren, zu schauen, wie sie effiziente, pragmatische, ergebnisorientierte Schnittstellen aufbauen, um eben mit Startups und mit, mit innovativen Unternehmen von außen zusammenzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, die größte Hürde. Viele Unternehmen wissen bis heute noch nicht, wie sie dieses neue Instrument im Werkzeugkasten der Innovation für sich nutzen. Und ganz einleitend habe ich ja gesagt, diese Disziplin, dieses Werkzeug, Zusammenarbeit mit Startups, ist noch nicht so alt. Das ist 10, 12 Jahre alt. Das heißt, auch das steckt ein Stück weit noch in den Kinderschuhen. Und die größeren Unternehmen haben damit angefangen und jetzt regnet es so runter und meine Hoffnung und meine positive Einstellung gibt mir diese Hoffnung, sagt mir, dass auch kleinere Unternehmen sich immer mehr in diesem Bereich professionalisieren und sich immer mehr öffnen gegenüber externen innovativen Unternehmen, Universitäten und all den Institutionen, Organisationen, die Innovation treiben. Mhm.
Und bin ich eigentlich 100% dabei. Also sowohl Auges Punkt Interoperabilität ermöglichen, schwieriges Wort, ist auf jeden Fall zwingend. Zweites Thema, auch die Engagement-Modelle, die Startups eben haben mit dem Mittelstand, müssen sich ändern und effizienter werden. Also ich sehe dann trotzdem sehr viel Startups, die mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, weil sie in einer längeren Proof-of-Concept-Phase sind. Das ist super wichtig für die Finanzierung der Startups, weil sie dadurch irgendwie Technologie erproben können, verstehen können, was sind die Grenzen ihrer Technologie, was sind auch die Dinge, die sie brauchen, um zum Beispiel tiefer in die Wertschöpfung integrieren zu können. Das braucht es. Auf der anderen Seite, die großen Unternehmen brauchen das auch, um selbst Innovation innerhalb ihrer Unternehmen zu treiben. Der Mittelstand allerdings braucht eigentlich relativ fertige Lösungen. Und dafür sind die Engagement-Modelle der Startups sehr, sehr wichtig. Das heißt, über so eine Proof-of-Concept-Phase hinauszukommen und eine Möglichkeit anzubieten, was ist das Joint Venture, das man gemeinsam machen kann, was sind die konkreten Potenziale, die man heben kann, auch in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, diese Angebote Richtung den Mittelstand zu formulieren, ist extrem wichtig. Ja. Sehen wir aber auch vermehrt, dass diese Konstellationen jetzt immer mehr auch zustande kommen. Und ich glaube, da ist man am Ende auch auf einer Herausforderung in Richtung Governance. Das ist immer ein schwieriges Wort, aber und es hört sich immer relativ langweilig an. Aber es geht am Ende auch um das finanzielle Überleben von Startups und eine Attraktivität für Startups, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und das ist auch der Schritt, den der Mittelstand eigentlich Richtung dieser Startups machen muss, um Zusammenarbeiten zu ermöglichen und auch diese Innovationspotenziale heben zu können.
Das ist eben genau, was ich meine. Die Mittelständler müssen lernen, dieses neue Instrument erstmal bedienen zu können. Mhm. Ja. Und es dauert eine Zeit. Ja. Aber ich sehe da Gott sei Dank eine ganze Reihe von positiven Entwicklungen und hoffe, dass das eben immer besser und besser wird. Mhm.
Vielleicht noch eine Brücke, die ich gerne, bevor es dann auch in den Schlussteil geht, noch bauen wollen würde, mit dir, Niklas, ist, wir haben anfänglich sehr stark über die derzeitigen Herausforderungen gesprochen, sei es jetzt das Lieferkettengesetz, die CSRD, der EU Green Deal, hast du ausgeführt. Und jetzt sprechen wir schon über die Chancen, über die Zusammenarbeit mit Startups, über all die neuen Ventures, die da entstehen können. Und ich glaube, so auch im Verlauf des Podcasts, der Story ist sehr natürlich rausgekommen, okay, wie kommen wir denn von dem einen zum anderen, aber vielleicht jetzt auch nochmal so aus der Brille der Organisation, der IT möglicherweise. Wie kann ich denn jetzt von, okay, hier kommt eine Regulatorik auf mich zu, hin zu, okay, hier kann ich neue Chancen nutzen, kommen? Wie kann ich das vielleicht operationalisieren? Worauf sollte ich vielleicht achten? Was sind Best Practices, die du in deiner Arbeit so erfahren und weitergeben hast?
Ich glaube, Peter hat es ganz kurz schon angerissen mit dem Crossover zwischen KI und jetzt dem bevorstehenden ESG-Veränderungen. Wir haben ja auch schon drüber geredet, eine Sache, die halt diese ganzen Datenerhebung uns bietet, ist eine große Datenmasse. Wir bei Exceta machen auch sehr viel im Machine Learning und KI-Bereich und sehen dadurch halt auch eine große Chance für Unternehmen, diese angereicherte Datenmasse intelligent zu nutzen. Und darüber hinaus dann halt auch neue Modelle zu kreieren, wo man nicht, wie Aurel eben gesagt hat, eigenhändig alles nachvollziehen muss und aufschreiben muss und irgendwie durchkalkulieren muss und dadurch sehr hohe Kostenpunkte entstehen, sondern dass man das halt durch die IT lösen muss. Ich glaube, wichtig an der Stelle ist allerdings, dass es halt nicht nur aus der IT kommen kann. Ne? Also wir haben hier heute viel drüber geredet, über Kommunikation, Schnittstellen, sowohl im Unternehmen als auch zwischen Unternehmen. Und ich glaube, das ist halt ausschlaggebend. Also dass es nicht verankert ist in einer Stelle, sondern dass es halt strategisch über einzelne Bereiche im Unternehmen und ne, wie auch eben schon diskutiert, über die Unternehmensgrenzen hinweg etabliert wird. Mhm.
Und ich glaube, also ich bin wieder 100% bei dir, egal was du sagst. aber ich glaube, die Herausforderung, die wahrscheinlich ihr und auch Aurel und auch wir sehen, ist mit den ganzen Nachhaltigkeits-KI-Modellen, es ist wenig anfassbar. Oft, man kann nicht mehr sehen als ein Dashboard. Und dann ist es immer die Daten und die Berechnungen und den Algorithmus, den man irgendwie versucht, dann auch den Nutzern später näher zu bringen. Das ist wirklich auch eine Kernherausforderung in dem ganzen inneren Ökosystem, das Ganze an die Leute zu bringen und ich sage jetzt mal auch intern zu verkaufen, weil ohne diese Anfassbarkeit und ohne das Verständnis, was am Ende davor in der Mitte und danach in der Datenpipeline passiert, ist es schwierig, diese Daten dann auch weiter zu verarbeiten und diese Potenziale auch heben zu können.
Ja, ich glaube halt, so ein Modell ist halt immer nur so intelligent wie die Daten, mit denen du es fütterst natürlich. Mhm. Und wir merken natürlich, dass gerade diese Datenerhebung noch am Anfang steckt. Und ich glaube, das wird halt jetzt auch ausschlaggebend sein. Wer schafft es, auch das zu forcieren, dass man unternehmensübergreifend und abteilungsübergreifend wirklich diese Sachen erhebt?
Genau, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in die KI-Nerd-Diskussion Wie Niklas gerade schon gesagt hat, also erstes Problem ist wieder Zugriff auf standardisierte Daten, damit ich überhaupt irgendwas trainieren kann. Und die zweite, aber viel, viel größere Herausforderung wird sein, ich brauche aber explainable AI. Weil wenn mir die KI jetzt irgendwie einen CO2-Fußabdruck ausrechnet und mir auch nicht sagen kann, warum der so und so ist, hilft mir das überhaupt gar nichts. Ja, also ich brauche verifizierbare Aussagen, die ich dann auch mal später einem Ernst & Young oder weiß ich nicht, der Steuerbehörde zeigen kann, warum mein Fußabdruck der war, was ist. Also da kann man zum Beispiel mit Ontologien arbeiten. Also es gibt ja Wege, explainable KI, AI sozusagen zu kreieren. Das muss man aber auch tun.
Ich wollte gerade sagen, wenn du vom Wirtschaftsprüfer gefragt wirst, wie bist du auf den Footprint gekommen, ja, hat ChatGPT gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht so die beste Antwort. Eine Frage, bevor ich auf die Abschlussfrage komme, möchte ich gerne stellen, weil sie mir irgendwie im Laufe des Gesprächs in den Sinn gekommen ist. Ihr habt euch jetzt alle sehr lange mit dem Thema ESG, Nachhaltigkeit, beschäftigt. Habt ihr, jetzt gehe ich weg von dem Betriebswirtschaftlichen hin zu so einer kulturellen, gesellschaftlichen Frage. Habt ihr gerade ein hoffnungsvolles Sentiment gegenüber dem Thema gegenüber? Seid ihr verzweifelter denn je? Das, was ich nicht hoffe. Also wie ist vielleicht so eine Emotionslage dazu, weil wir auch gerade beim Thema Nachhaltigkeit immer über ein sehr emotionales Thema dann auch sprechen, was ja durchaus Gemüter erhitzt. Vielleicht fang ich bei dir mal an, Niklas. Wie so Emotion zum Thema Nachhaltigkeit gerade dadurch?
Ja, ich glaube grundsätzlich ist es auch eine Einstellungsfrage, so ein bisschen. Man kann es in beide Wegen deuten. Ich bin eigentlich ein grundsätzlich positiv gestimmter Mensch. Deshalb glaube ich, dass auch, was wir in der Studie gemacht haben, ne, dieses über Unternehmensgrenzen hinweg das zu schreiben, in die Politik zu gehen und denen die Chance zu bieten, ihre Meinung auch kundzugeben in der Studie oder zu VCs zu gehen und sie zu interviewen und zu fragen, wie seht ihr das? Also diese Facetten von Perspektiven zusammenzubringen, ist für mich auch schon, ja, auch das, was wir dann so im Lösungsraum erkennen können. Und das stimmt mich dann eigentlich schon sehr hoffnungsvoll.
Bei uns, bei TLGG, ist es so erstmal, ich glaube, weil du ja auch irgendwie von der Regulierung kommst, wir begreifen auf jeden Fall die Regulierung in Europa als die fortschrittlichste der Welt. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, die uns der Regulierer gibt, mit den ganzen Hürden, die dadurch natürlich entstehen. Aber es sendet unsere Unternehmen hier in Europa auf einen Weg, der auf jeden Fall diese Möglichkeiten, weiterhin Wachstum für diesen Kontinent und diese Wirtschaftsregion zu generieren, wesentlich vereinfacht. Was bei mir immer so das Mantra ist, was ich versuche mitzuziehen, ist, wir müssen in dem ESG-Bereich die Analysephase ordentlich durchführen, aber wir müssen auch zu dem Punkt kommen, dass wir Dinge aktiv umsetzen und versuchen, in Climate Action zu kommen. Das heißt, wenn es darum geht, in einem Einkauf, wie wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, im Branding, im Produkt, Dinge neu zu denken, ist es wichtig, die Analyse immer vorher mitlaufen zu lassen, aber nicht darauf zu hoffen, dass irgendwann das perfekte Analyseergebnis da sein wird, sondern man aktiv gleichzeitig daran arbeitet, in Climate Action zu gehen, Produkte zu verbessern, Prozesse zu verbessern, Effizienzen zu heben, so gut es geht. Und das versuchen wir mit unseren Kunden sehr, sehr aktiv durchzuführen. Das heißt, die Leute mit an der Hand nehmen und versuchen auch die Risiken zu gehen, gemeinsam mit Startups, gemeinsam mit Partnern wie der Sine Foundation, um da die Hoffnung sehr, sehr optimistisch spielen zu können. Mhm.
Ja, ich sehe das Thema natürlich einerseits durch die Brille der Universität und der Daten, aber andererseits auch, und das prägt mich momentan fast mehr, durch die Brille der paar Handvoll Unternehmen, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, mit Vorständen, Eigentümern, Head of Strategy etc. etc., die ich genau dabei begleite, solche Prozesse anzustoßen, solche Initiativen zu verankern im Unternehmen. Und das stimmt mich sehr hoffnungsfroh. Zumindest die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, verstehen sich als Innovationstreiber, die sehen die Herausforderungen aus ESG und auch alle anderen Herausforderungen, die auf sie zukommen, als Chance mehr als Bedrohung. Und das stimmt mich hoffnungsfroh. Mhm.
Du darfst abschließen, Aurel.
Ja, also wie bei der Sine sehen, schauen wir mal auch wieder mit einer sehr, sehr starken makroökonomischen Brille drauf und sehen auch den Klimawandel wirklich als einer der größten Marktversagen der Menschheitsgeschichte, und das ist vor allem auch deswegen der Fall, weil einfach viele Kosten externalisiert werden. Externalisierte Kosten heißt, ich verschmutze irgendwie Wasser und muss nicht dafür zahlen, dass ich das Wasser verschmutzt habe oder dass ich eben das CO2 in die Luft blase, woran die Gesamtgesellschaft leidet, aber ich als Einzelunternehmen nicht die Kosten dafür tragen muss. Und jetzt, war die Ausrede natürlich, ich habe einen Mangel an Erkenntnis. Ich weiß gar nicht, wie viel CO2 ich da raus puste und wie viel CO2 einer meiner Produzenten kreiert. Diese Ausrede nehmen wir jetzt dem System. Also wir nehmen die Informationsasymmetrien aus diesem System raus. Der Mangel an Erkenntnis wird bald keine Ausrede mehr sein dürfen. Und dann müssen Unternehmen zeigen, dass es wirklich ein Mangel an Erkenntnis war und nicht ein Mangel des Willens, die Situation auch verändern zu wollen. Also wir dürfen bei dem ganzen Thema, was wir jetzt gerade besprechen, nicht vergessen, das ist noch nicht die Lösung. Ja, das ist nur der erste Schritt, ein notwendiger Schritt, die Transparenz zu schaffen. Aber das wirkliche Handeln muss danach kommen und das ist super wichtig. Und da bin ich sehr gespannt, wie gesagt, ob es wirklich ein Mangel an Erkenntnis ist oder doch vielleicht ein Mangel des Willens, da die notwendigen Veränderungen herbeizuführen.
Das nehme ich gern so mit und leite jetzt auch in die letzte Frage bzw. den Abschluss über, wo ich gleich euch nochmal zu einem Satz jeweils von euch zu brauche. Ich glaube aber, was schon auch durch das Gespräch rausgekommen ist, dass es sich durchaus lohnen kann, in dieses Studio mal reinzuschauen. Wir haben einige Zahlen und Themen hier angerissen und in der Studie findet man natürlich deutlich tiefer nochmal die Erkenntnisse, die wir heute thematisiert haben. Das heißt, das schon mal als sehr aktive Einladung letztendlich genau da reinzuschauen, weil ich glaube, das ist auch viele Fragen rund um die anfänglich thematisierte Unsicherheit, okay, wie stehen vielleicht andere, wie stehe ich im Vergleich und Co., durchaus lösen kann. Ich habe ein Zitat gefunden, ja, und ich mache mir jetzt meinen letzten Satz mal sehr einfach, weil ich lese ihn einfach nur vor, möchte aber gleich von euch wissen, was beim Lesen oder beim Erstellen euer größtes Learning war. Ich lese einmal vor, was ich ganz schön fand und was vielleicht auch diesen Podcast dann in sein sehr persönliches Ende bringt. Die Umsetzung all dieser Aspekte hat sicher die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Industrieclusters rund um ein Unternehmen herum. Es entsteht eine Vision für die Zukunft der industriellen Wertschöpfung, in der Fortschritt, Wachstum und Nachhaltigkeit als Aufgabe des gesamten Ökosystems verstanden werden. Fand ich schön. Wir reden über Chancen und jetzt bin ich auf eure Learnings in einem Satz gespannt. Ich fange wieder links an bei dir, Niklas.
Ich glaube, als gesamtheitliches Learning aus der Studie war für mich am interessantesten, die unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Und wie du es schon richtig gerade in dem Zitat gesagt hast, es ist ein Problem, was alle betrifft, aber alle halt auch in irgendeiner Art und Weise unterschiedlich. Und den Vergleich zwischen den Unternehmensgrößen, den Industrien, wie die Politik darauf schaut oder Investoren oder Startups und dann auch mir Gedanken zu machen, was bedeutet das und wie wird das weiter fortgetrieben? Das fand ich am spannendsten.
Cool. Benedikt?
Ich glaube, mein größtes Learning war tatsächlich, dass keine der Kategorien, die befragt worden sind, ein eklatant schlechtes Ergebnis hatten. Also man hat das Gefühl gehabt, jede Kategorie, die befragt worden ist und jeder Datenpunkt, der erhoben worden ist, war ein Datenpunkt, wo man das Gefühl hatte, da ist was angestoßen worden und da ist gerade was auf dem Weg. Und das fand ich sehr positiv als Learning aus dieser Studie mitzunehmen. Klar gibt es Bereiche, wo Unternehmen weiter sind und wo Unternehmen weniger weit sind. Dennoch finde ich das ein sehr, sehr gutes Ergebnis und man kann darauf aufbauen. Und ne, wenn man nochmal tiefer in die Studie reinschaut, die entsprechenden Potenziale auch identifizieren, wo in der Tiefe noch mehr gearbeitet werden muss mit unseren Kunden und darüber hinaus auch in dem Gesamtökosystem.
Mein Learning ist eher ein Aufruf. Traditionell sind europäische Unternehmen gut darin, unternehmerisch zu agieren. Ja, sonst gäbe es heute nicht so viele, so erfolgreiche Unternehmen hier und sonst würde es uns allen heute nicht so wirtschaftlich so gut gehen. Deshalb der Aufruf, auch und gerade in diesem Umfeld mehr Unternehmertum wagen, wieder mehr Unternehmertum wagen.
Cool. Aurel, schon wieder der letzte Satz, der dir gehört.
Diesmal ein bisschen hoffnungsfroher eigentlich, weil also ich glaube, das war für mich auch mit die größte Erkenntnis, dass ich davor schon wusste, aber dass wir das Problem wirklich nur gemeinsam lösen können. Mhm. Und Firmen müssen da eine aktive Rolle spielen, die über ihre traditionellen Aktivitätsbereiche hinausgehen. Und da war ich, wie gesagt, doch positiv überrascht, dass auch wenn vielleicht bei der einen oder anderen noch deutlich Luft nach oben ist, aber dass doch viele, gerade auch Mittelständler, das schon verstanden haben, schon aktiv tun oder planen zu tun. Und damit, wenn wir anfangen, da eben diese Commons-Perspektive einzunehmen, die mehr systemische Perspektive uns anzunehmen, dass wir dann auch wirklich diese Potenziale entlang der Wertschöpfungsketten heben können, die ökonomisch spannend sind für die Unternehmen auch, vor allem aber auch ökologisch für das Gesamtsystem sehr, sehr wichtig sind.
Damit darf ich mich in der Runde hier einmal bedanken und vor allem auch bei allen Zuhörenden bedanken. Ich habe es eben schon angeteasert, die Studie gibt es in den Shownotes. Dort kann sie abgerufen werden. Und es werden in den nächsten Tagen noch weitere Gespräche folgen mit den Gastbeitragenden, die auch zu Wort kommen in der Studie. Das als Abschluss und mein letzter Satz. Danke.
Danke dir, Luis.
Danke. Danke dir, hat Spaß gemacht. Luis.